Dann darf ich jetzt abschließend meinen Co-Vorsitzenden, den ärztlichen Direktor der Herzreha Bad Ischl, den Herrn Dozent Behrendt, bitten, jetzt mit dem Thema Rehabilitation dann das ganze Thema sozusagen abzurunden, kardiovaskuläre Rehabilitation und Therapie von Fettstoffwechselerkrankungen in dem Kollektiv. Bitte.
Ja, nochmals guten Abend, meine Damen und Herren. Gehen wir in medias res, um was kümmern wir uns bei unseren Patienten in der Regel um die Sekundärprävention? Das ist das, was oben angeführt ist. Das ist das, womit wir uns beschäftigen mit Sekundärprävention und leider nicht mit der Primärprävention oder sogar der Primordialprävention. Das wäre Aufnahme oder Aufgabe der Politik, das einmal zu lösen. Aber wir in unserem mit unseren Patienten sind da hier oben beschäftigt, die haben bereits ein kardiovaskuläres Ereignis gehabt und das müssen wir schauen, dass wir das irgendwie gut hinkriegen, damit der Patient eigentlich Lebensqualität hat und auch das Überleben gewährleistet wird. Die mediterrane Diät, da gibt es jetzt einen guten Übersichtsartikel jetzt im European Heart Journal, ist nach wie vor ganz vorne weg und eine ausgewogene Ernährung, die einfach dazugehört. Schaut man sich die Guidelines an für die kardiovaskuläre Prävention, so ist es ganz klar, dass Patienten nach einem kardiovaskulären Ereignis einer kardiovaskulären Rehabilitation zugeführt werden sollten. Das ist eine Klasse 1a-Indikation, das trifft auch für herzinsuffiziente Patienten zu, ganz egal ob mit erhaltener oder eingeschränkter systolischer Linksventrikelfunktion. Warum ist das eine 1a-Indikation? Weil wir natürlich die Möglichkeit haben, in der Zeit der Rehabilitation dem Patienten etwas beizubringen, wie er mit seiner Erkrankung umgehen soll, wie er leben soll, was er tun darf, was er vermeiden sollte, wie er sich kontrollieren kann. Das sind ganz entscheidende Faktoren, die wir hier mitgeben können in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Leider wird die Zeit etwas reduziert ab dem nächsten Jahr auf 3 Wochen, aber wir können das nutzen, um den Patienten entsprechend hier Informationen zukommen zu lassen. Eine alte Untersuchung aus 2002 und die ist nach wie vor gültig und beeindruckend. Das Patientenklientel, das Sie auf der rechten Seite hier sehen, in etwa 62 Jahre Mittel sind unsere Patienten alt, meistens kardiovaskulär beträchtlich erkrankt, sehr viele Diabetiker und Komorbiditäten. Das, was nach wie vor gilt und Gültigkeit hat, ist, und das sehen Sie in dieser Grafik, die schwarzen Säulen sind die Patienten, die eigentlich gesund sind und die weißen Säulen sind die Patienten, die kardiovaskulär krank sind. Und Sie sehen ganz klar, je besser die körperliche Leistungsfähigkeit der Patienten ist, desto geringer ist die kardiovaskuläre Mortalität und ganz egal, ob gesund oder krank. Und das trifft für unsere Patienten sehr wohl zu und auch für die Gesunden zu. Das heißt, Ziele in der kardiovaskulären Rehabilitation sind natürlich die richtige Patientenselektion. Das ist oft gar nicht so einfach. Patienten werden immer älter. Denken Sie nur an die TAVIs, an die Implantation von Prothesen über die Leiste. Und das sind meistens sehr alte Patienten. Aber wir können den Patienten klar machen, worum es geht. Und ein ganz entscheidender Faktor ist, und das wollen wir auch transportieren, dass körperliche Aktivität, Training ein Teil der Therapie ist und wirkt wie ein Medikament und auch entsprechend antiinflammatorisch wirksam ist. Das ist sehr gut dokumentiert und nachgewiesen. Eine weitere Untersuchung, 22.000 schwedische Patienten mit Zustand nach Myokardinfarkt und die haben verglichen die Patienten, die konstant aktiv sind versus konstant inaktiv. Und es ist ein 60-prozentiger Unterschied im kumulativen Überleben über die Zeit. Also ganz, ganz dramatische Daten eigentlich für die, die sich nicht körperlich bewegen, nicht aktiv sind und nicht erlernen, aktiv zu werden nach einem kardiovaskulären Ereignis. Ich habe schon angeschnitten, die Komorbiditäten spielen eine ganz, ganz große Rolle und die Patienten kommen auch mit sehr vielen Komorbiditäten. Wenn man sich die Adipositas alleine anschaut, dann sieht man, dass die Patienten, die adipös sind, ein deutlich erhöhtes Risiko haben für eine kardiovaskuläre Erkrankung. 50% der Patienten entwickeln das mit Adipositas und knapp 100% der Patienten entwickeln über die Zeit eine Herzinsuffizienz. Das sind schon ganz, ganz beträchtliche Ausmaße, die die Adipositas letztendlich annehmen kann. Und die Patienten verlieren nur nicht an Lebensjahre, sondern verlieren auch jahrelange Lebensqualität. Und das ist was, wo man auch entgegenwirken muss. Natürlich gehört dazu dann der Diabetes, da gehört dazu die Fettstoffwechselstörung, mit denen die Patienten dann konfrontiert werden. Und alle anderen Risikofaktoren, die hier auch noch angeführt sind, finden Sie ebenfalls inklusive der Niereninsuffizienz und hier vor allem die Mikroalbuminurie, um die man sich ebenfalls kümmern sollte, weil das auch ein ganz starker kardiovaskulärer Risikofaktor ist. körperliche Aktivität und was kann man damit erzielen? Und das ist nicht alles, was ich hier aufgezählt habe, was Sie damit erzielen können, wenn Sie sich regelmäßig körperlich aktiv erweisen. Natürlich wird das Fettstoffwechselprofil mit beeinflusst, das ist keine Frage. Aber es gibt kein einziges Medikament, das so viele Effekte auf Ihren Körper hat wie körperliche Aktivität, regelmäßige körperliche Aktivität. Und das muss man transportieren. Somit wirkt es auch wirklich wie ein Medikament und da gibt es auch gute Daten. Wir haben heute über die LDL-Last und das LDL-Cholesterin viel gehört. Mich wundert es, dass diese Grafik noch gar nicht dargestellt worden ist. Und das ist diese lebenslange LDL-Last, die auf uns unter Umständen lastet. Und je höher das LDL-Cholesterin in jungen Jahren ist, desto früher, Sie sehen es hier, diese grüne Linie, desto früher kommt es zu dem kardiovaskulären Ereignis. Natürlich gibt es noch modifizierende Faktoren, wie das weibliche Geschlecht und die anderen Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber mit einer frühzeitigen Einleitung einer entsprechenden Therapie können Sie diese grüne Linie durchaus verschieben und das erste kardiovaskuläre Ereignis vermeiden bzw. hinauszögern. Körperliche Aktivität, und das ist auch ganz gut erwiesen, verändert Ihr Lipidprofil. Sie können dadurch erstens einmal das Cholesterin bzw. Triglycerid reduzieren, aber das, was hier auch in dieser Arbeit sehr schön gezeigt worden ist, dass vor allem durch regelmäßige körperliche Aktivität das hocharterogen wirkende oxidierte LDL-Cholesterin verringert wird. Es wird die Cholesterin-Ester-Transferproteinase weiter aktiviert und es wird vermehrt Cholesterin zur Leber transportiert und über die Galle ausgeschieden. Also durchaus positive Effekte von körperlicher Aktivität auf den Lipidstoffwechsel. Und Sie können auch hier in dieser Grafik sehr schön darstellen, dass die Patienten, die in einer kardiovaskulären Rehabilitation eingeschlossen sind, dass hier durch diesen Marker, der bestimmt werden kann, das oxidierte LDL-Cholesterin deutlich reduziert wird und die Rehabilitation bzw. die körperliche Aktivität hat hier antioxidative Effekte. Wenden wir uns kurz dem Lipoproteinen zu, und da herrscht manchmal doch etwas Verwirrung, muss man sagen. Nämlich vor allem, wenn es um den Begriff der Remnants geht. Und die Remnants sind in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten. Sie haben auf der einen Seite Chylomikronen, die aus dem Darm kommen. Sie haben das VLDL-Cholesterin, das in der Leber produziert wird. Und über die Lipoprotein-Lipase werden diese Moleküle verändert. Es werden Triglyceride weggenommen. Aber diese beiden Moleküle, diese Remnants, sind sehr, sehr unterschiedlich im Aufbau und vor allem sehr, sehr unterschiedlich im Cholesteringehalt. Und das Ganze wird bezeichnet als Remnant-Lipoproteinpartikels-Cholesterin. Also hier haben Sie große Mengen an Cholesterin in diesen beiden Partikeln. Sie können das Remnant-Cholesterin auch berechnen, aber dann haben Sie zusätzlich das IDL dabei. Das heißt, das Gesamtcholesterin minus HDL minus LDL-Cholesterin ergibt Ihnen das Remnant-Cholesterin, den Cholesterinanteil dieser triglyceridreichen Lipoproteine. Und es ist heute schon ein Parameter angesprochen worden, das Non-HDL-Cholesterin, ein Parameter, der auch berechnet wird. Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin ergibt uns das Non-HDL-Cholesterin. Und das ist eigentlich ein wesentlich besserer Marker für das kardiovaskuläre Risiko als das LDL-Cholesterin. Und Sie sehen es hier, wenn Sie ein hohes LDL-Cholesterin haben und ein niedriges Non-HDL-Cholesterin, das ja alle ApoB-haltigen Lipoproteine beinhaltet und somit die gesamte Atherogenität beschreibt, so haben Sie ein nur marginal erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Ist das LDL-Cholesterin reduziert, aber das Non-HDL-Cholesterin weiter erhöht, so bleibt ein hohes kardiovaskuläres Risiko bestehen. Das heißt, hier muss man nachschärfen in der Therapie und aggressiver werden, um auch das Non-HDL-Cholesterin hier zu wettzumachen. Hypertriglyceridämie, auch das ist das, wo wir uns drum kümmern müssen, und sehr viele Patienten, denen können wir zeigen, dass durch diätetische Maßnahmen und durch die körperliche Aktivität, durch reduzierten Alkoholkonsum die Triglyceride deutlich geringer werden im Blut. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite die insulinsensitiven Patienten und links die insulinresistenten Patienten. Und Sie haben auf der rechten Seite bei den insulinsensitiven Patienten relativ niedrige Triglyceridspiegel und das LDL-Cholesterin ist in etwa 130. Was passiert bei der Hypertriglyceridämie, eine typische Konstellation beim Diabetes zum Beispiel, niedriges HDL, erhöhte Triglyceride. Es passiert Folgendes, dass einerseits das HDL-Cholesterin deutlich geringer wird, weil HDL mit Triglyceriden angeschoppt wird und vermehrt abgebaut wird. Und auf der anderen Seite passiert Folgendes, dass über die Lipoprotein-Lipase vermehrt kleine, hochaktive LDL-Partikel produziert werden. Das heißt, das gesamte LDL bleibt gleich, aber Sie haben ja deutlich mehr Apolipoprotein B vorliegend, weil Sie kleine hochatherogene LDL-Partikel haben, getriggert durch eine Hypertriglyceridämie. Also vernachlässigen Sie die Hypertriglyceridämie nicht. Und ich habe schon über die Remnants gesprochen, zuerst über die Chylomicronan-Remnants und die VLDL-Remnants und auch das IDL. Und hier konnte in dieser Arbeit 2020 sehr schön gezeigt werden, dass vor allem diese VLDL, das VLDL-Cholesterin, das Cholesterin in den VLDL-Partikeln sehr häufig dafür verantwortlich ist, dass es zu einem Myokardinfarkt kommt. Das Remnant-Cholesterin hat hohe Anteile an kardiovaskulären Ereignissen und das ist aus der Copenhagen General Population Study entnommen. 25.000 Patienten wurden hier über 11 Jahre nachbeobachtet und VLDL und IDL kann aufgrund seiner Größe des Endothel problemlos durchwandern und wird von Makrophagen aufgenommen. Es werden freie Fettsäuren freigesetzt und es wird das Cholesterin in der Endothelwand abgelagert und es kommt zur Entwicklung des atherosklerotischen Plaques. Also das Remnant-Cholesterin ist eine verantwortliche Messgröße für die Atherogenität der Hypertriglyceridämie. Wenn Sie sich diese Untersuchung anschauen, diese grünen Kurven, das sind Patienten, die weder einer Statintherapie bedürfen, noch eine Hypertriglyceridämie, eine wesentliche haben. Die roten Kurven, das sind Patienten mit Hypertriglyceridämie, aber die keiner Statintherapie bedürfen, weil das Cholesterin relativ niedrig ist. Und dann haben Sie die schwarze Kurve, die bedürfen einer Statintherapie, die sind kardiovaskulär krank, aber brauchen haben keine Hypertriglyceridämie. Was ist auffällig? Dass die Patienten mit Hypertriglyceridämie eigentlich den gleichen Kurvenverlauf haben wie die Patienten mit einer Hypercholesterinämie. Das heißt, das Risiko, einen Myokardinfarkt oder ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden, ist für Patienten mit Hypertriglyceridämie genauso hoch wie für Patienten mit Hypercholesterinämie. Wenn Sie sich hier die Grafik anschauen, so geht auch hier hervor, Remnant-Cholesterin, wenn das Remnant-Cholesterin erhöht ist, kann auch das LDL niedrig sein, aber wir haben ein deutlich erhöhtes Restrisiko für ein kardiovaskuläres Ereignis aufgrund des hohen Cholesteringehalts im VLDL, IDL und in den Chylomicronen. Und wenn Sie sich die postprandialen Kurven anschauen von Patienten mit Diabetes und Mikroalbuminurie, wie die Triglyceride aufnehmen, wie lange die hoch bleiben und wie hoch die überhaupt ansteigen bei diesen Patienten, so sind die Patienten auch einem entsprechenden Risiko ausgesetzt. Hier eine weitere Untersuchung, die sich mit dem Remnant-Cholesterin beschäftigt und den Plasmatriglyceriden, 2023 jetzt auch dargestellt, sind wiederum aus der Copenhagen General Population Study Patienten, 87.000, 20 bis 69 Jahre alt und Nachbeobachtungszeit 13 Jahre. Und die Patienten mit hohem Remnant-Cholesterin, also Gesamtcholesterin minus HDL und minus LDL, die haben ein doppelt so hohes Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden und sie haben auch eine deutlich erhöhte Mortalität. Also auch hier wieder der Nachweis, dass hohes Remnant-Cholesterin eine entscheidende Rolle spielt. Jetzt geht man natürlich davon aus, wenn ich die Triglyceride senke, dann kann ich das alles niederbügeln und die Geschichte ist erledigt. Ja, dem ist leider nicht so. Das ist eine Untersuchung aus 2022, die eindeutig gezeigt hat, dass mit dem Pemafibrat zwar die Triglyceride um 31% reduziert werden konnten, aber dass sich in dieser Kurve von kardiovaskulären Ereignissen im Vergleich zum Placebo gar nichts getan hat. Also die alleinige Triglyceridsenkung bringt eigentlich nicht das, was man sich erhofft hat. Das heißt, der aktuelle Stand der Therapie der Triglyceride ist natürlich die Lebensstilmodifikation, die steht im Vordergrund und Kollege Derfler hat das auch zuerst schon angesprochen, das steht einfach im Vordergrund und ist von ganz, ganz großer Bedeutung, vor allem im Bereich der Triglyceride auch. Alkoholverzicht ist ganz entscheidend, es genügen geringe Mengen von Alkohol am Abend, um am nächsten Tag extrem hohe Triglyceridwerte messen zu können. Körperliche Aktivität reduziert uns die Hypertriglyceridämie, wiederum eine Sache, die körperliche Aktivität fördert. Und Statine sind vor allem das Um und Auf, um das Risiko zu reduzieren, auch bei Patienten mit Hypertriglyceridämie, um den Cholesteringehalt auch in den Remnant-Cholesterinen zu reduzieren. Schauen wir uns die Risikogruppen an, die sind heute auch schon kurz angesprochen. Dort, wo wir uns in der kardiovaskulären Rehabilitation bewegen, das ist da herüben beim sehr hohen Risiko. Und dementsprechend haben wir auch entsprechende Vorgaben. Das heißt, das LDL-Cholesterin sollte unter 55 sein und es sollte eine mehr als 50-prozentige Reduktion des Ausgangswertes erzielt werden. Non-HDL-Cholesterin unter 85 Milligramm pro Deziliter. Schauen Sie sich das Non-HDL-Cholesterin bitte ganz bewusst an, ein einfacher Parameter, einfach zu berechnen und entscheidend letztendlich auch für einen Patienten, ob zusätzlich zum LDL-Cholesterin auch das Non-HDL-Cholesterin reduziert ist. Auch ganz was Entscheidendes und mit kleiner 85 Milligramm, dort sollten wir in der Therapie landen. Bei Patienten, die ein weiteres kardiovaskuläres Ereignis haben unter optimaler Therapie, sollten wir noch tiefer gehen. Das ist in den Guidelines unter 40 Milligramm pro Deziliter. Dort sollten wir landen und dort sollten wir hinkommen in Kombination körperliche Aktivität und entsprechende Therapie- und Lebensstilmodifizierung. Und ich habe Ihnen hier jetzt damit die Wirkungsprofile aufgezeigt, was wir denn alles da am Markt haben, um die Patienten zu betreuen. Naja, wir bewegen uns eigentlich da heroben. Sartine, Ezetimibe, die PCSK9-Hämmer, Bempedoinsäure jetzt neu, Inclisiran, und damit hört er sich eigentlich schon in der Effektivität ein bisschen auf, mit Ausnahme der Lipoproteinapherese, die sehr, sehr und hoch effektiv ist. Aber was sehen Sie oben? Körperliche Aktivität plus Diät plus-minus Gewichtsreduktion. Es gibt kein einziges Medikament, das Ihnen alle Faktoren mit beeinflusst, günstig beeinflusst und letztendlich auch noch die kardiovaskulären Ereignisse reduziert. Also körperliche Aktivität, das muss man transportieren, das muss man den Patienten transportieren und klar machen. Und meine letzte Folie, 2022 hat die American Heart Association dargelegt, zwar für Diabetiker, aber es gilt auch für kardiovaskuläre kranke Patienten, ganz egal, ob sie Diabetes haben oder nicht. Die Lebensstilmodifizierung ist ganz, ganz was Entscheidendes. Mediterrane Diät wird heute eigentlich propagiert. Natürlich haben wir die Risikokonstellationen, die wir erarbeiten müssen, wie die Diskussion vorher war mit dem LPA, und Kurt Derfler hat das ganz klar dargestellt. Eine Risikostratifizierung ist wichtig und da liefern uns, gibt es gewisse Parameter, wie auch das Coronar-CT, das uns hier Informationen gibt, wie weit ist denn schon was vorangeschritten, beziehungsweise auch der Ultraschall von der Karotis. Die medikamentöse Therapie ist ganz, ganz entscheidend und da gehört der Patient trainiert, dem gehört klar gemacht, warum er was, in welcher Dosierung und wie lange nehmen soll, um hier entsprechende Vorteile für sich gewinnen zu können und die Progression der Erkrankung aufhalten zu können. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für die sehr schöne Zusammenfassung und auch, dass du jetzt noch einmal am Schluss hingewiesen hast, wie wichtig die Lebensstilmodifikation ist, neben allen medikamentösen Therapien natürlich. Ja.
Sie haben gesagt, dass Non-HDL-Cholesterin ein ganz, ganz, ganz guter Marker ist. Aber wir sehen bei ESC-Guidelines wird immer nur LDL als Marker angeführt und über Non-HDL wird, so wie Sie es dargestellt haben, wird kein sozusagen Stellenwert gegeben. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, dass Sie haben gesagt, auch bei einer Studie hat man gesehen, dass Fibrate keine wesentliche Benefit gebracht haben und dieses auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir das auch Triglyceride senken und die Fibrate dazu steigert auch die Nebenwirkungen, Myalgien und so weiter und so fort. Und daher ist es ein bisschen in der therapeutischen Seite, haben wir ein Problem.
Zur ersten Frage, es stimmt, dass es nicht wirklich gut erwähnt ist und leider Gottes auf das kein Augenmerk gelegt wird, was das Non-HDL-Cholesterin betrifft, aber es gibt eindeutige Daten, dass hier, wenn eine Diskordanz besteht, das heißt, das LDL-Cholesterin niedrig ist und das Non-HDL-Cholesterin hoch ist, dass das kardiovaskuläre Risiko weiter hoch ist. Also man sollte sich wirklich um das annehmen und vor allem beim LDL-Cholesterin ist immer die Frage und Georg Endler hat das eh schon angeschnitten, es wird oftmals berechnet, wenn die Triglyceride hoch sind, dann können Sie die Berechnung schon einmal vergessen. Es wird vom Labor nie angegeben, ob das LDL-Cholesterin gemessen wurde oder berechnet wurde, das fehlt mir immer auf den Laborbefunden und wenn Sie die Kollegen fragen, wissen Sie, ob das LDL ihrer Patienten gemessen oder berechnet wurde, weiß es niemand. Also das sind die Caveats an der ganzen Geschichte. Also insofern würde ich das Non-HDL-Cholesterin ganz in den Vordergrund stellen. Das zweite ist, waren die Hypertriglyceridämie und Fibrate. Es gibt Patienten, die ein Fibrat brauchen, aber zuerst müssen Sie mal schauen, wie ausgiebig ist denn die alimentäre Ursache für die Hypertriglyceridämie. Und das ist eine der wenigen Indikationen für die nüchtern Blutabnahme. Das heißt, der Patient sollte zumindest 16 Stunden Diät halten und nichts essen und dann sollten die Triglyceride bestimmt werden. Und gehen die runter, dann ist er eigentlich kein Kandidat für eine Fibrattherapie, sondern der soll seinen Lebensstil verändern, um das zu erreichen. Aber es gibt Patienten, die haben natürlich Störungen im Stoffwechsel. Hier ist die zusätzliche Gabe und hier sicherlich vorneweg Phenofibrat, das mit Statinen gegeben werden kann, beziehungsweise Omega-3-Fettsäuren, das müssen Sie wirklich hoch dosieren, so wie es die Patienten einnehmen. Man nutzt es in der Regel nicht.
Zu der ersten Frage wieder. Ich habe auch noch nie in einem internen Befund gesehen oder in einem Spitalsbericht, dass es steht, einfach Non-HDL-Zielbereich. Es ist immer einfach ein LDL-Zielbereich, zum Beispiel 50. Auch nicht im Spitalsbrief oder in internen Befunden sehen wir das nicht.
Sie, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, es werden nie Zielwerte angegeben bei den Arztbriefen. Ja, ist ein Riesenmanko. Ist ein Riesenmanko, nämlich gerade von dort sollte eigentlich die Information kommen, weil die kennen den Patienten, die kennen die Morphologie der Gefäße und von dort sollte die Zielwerteinstellung kommen. Da haben Sie ganz vollkommen recht. Ja.
Ich wollte nur antworten, ich weiß schon, ob die LDL-Werte berechnet oder gemessen waren. Sie haben alle berechnet, weil ich habe alle meine umliegenden Labors gefragt. Es gibt ja eh nur mehr 3, 4 in Wien, es sind ja alles große Firmen. Und der hat mich fast ausgelacht, wie ich auf die Idee komme, dass man es wirklich bestimmt. Alle tun es nur berechnen. Mhm.
Ja, ich kann Ihnen die Information nur von Oberösterreich geben und hier weiß niemand, aber in der Regel wird es berechnet und eigentlich kaum gemessen. Wir messen es im Rehabzentrum.
Keine weiteren Fragen mehr?
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich recht herzlich auch im Namen meiner Co-Vorsitzenden für die Aufmerksamkeit und dass Sie bei uns Gast waren. Danke fürs Kommen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Es gibt nebenan noch ein kleines Buffet. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, das Ja zu erwähnen. Es gibt ein kleines Buffet nebenan, das Sie genießen können und vielleicht gibt es noch Anlass zur Diskussion. Schönen Abend.